Wenn es den Menschen zu gut geht, dann steigen sie einen Berg. Wenn es den Menschen viel zu gut geht, dann klettern sie über mehrere Berge. Sollte es Menschen noch viel besser gehen als viel zu gut, dann rennen sie über die Alpen, so wie Philipp Flieger und seine Gang. Herzlich willkommen im Bestzeit Podcast mit mir heute ganz alleine. Puhuhu, hier ist Ralf Scholz. Aber keine Sorge. Wir hören gleich auch noch Philipp live quasi aus den Alpen, wo er mit Tim und Felix sich auf die Reise gemacht hat. Und ihr habt es vielleicht, oder der ein oder andere, der bei Instagram zuschaut, hat vielleicht schon das Mimimi und und doch ein bisschen härter als wir dachten gehört. Wir werden gleich dann uns den ersten Teil unserer dreiteiligen Serie reinziehen. Wie ich schon immer mal dachte, dass bergauf und bergunterlaufen ganz einfach ist und dann feststellen musste, dass es ganz schön anstrengend ist. Aber spannend, sehr spannend, die ganze Logistik, die da dran hängt, was sie vorbereitet haben, wie sie damit umgehen, wie viel Unwägbarkeiten es dann doch gibt. Heldentaten sind auch dabei, kann ich jetzt schon sagen. Und dass es doch insgesamt eine ganz schön verwegene Challenge ist, der sie sich da stellen, aber das hören wir gleich. Ne? Kleiner Rückblick, weil ich ja in Dresden war bei den deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals, die allerdings tatsächlich in Dresden nicht nur die Leichtathletik komplett begeistert haben, sondern echt auch viele andere kleine Sportarten. Ja. Wow-Ball kannte ich vorher nicht so. Also wer schon mal Faustball gesehen hat, aber die meisten von euch haben wahrscheinlich das auch nicht mehr gesehen, ich schon, weil es Faustball tatsächlich bei mir zu Hause beim VfL Rot-Weiß Dorsten gab. Ja, und Wow-Ball ist irgendwie eine andere Variante. Ich glaube 2 gegen 2, aber da bin ich jetzt schon ganz stark im 10%-Wissen unterwegs. Jedenfalls haben diese ganzen kleineren Sportarten in Dresden sensationell funktioniert. Zu wenig Plätze für die 3x3-Spiele, für Beachvolleyball, für Klettern und so weiter und so weiter. Also da wird sicher beim nächsten Mal Hannover und dann in 2 Jahren in Stuttgart nochmal nachjustiert werden müssen. Aber das hat da schon was, muss man echt sagen. Aber wer ist natürlich die Königin der Sportarten? Die Leichtathletik. Ja, wir haben 4 Tage übertragen bei ARD und ZDF und wir von der ARD entweder im Fernsehen oder im Stream. Und es war wirklich großartig. Ja, und dann guckt man so zurück und denkt, wow, das waren schon besondere Meisterschaften irgendwie. Klar, hat man schon die ein oder andere besondere Meisterschaft erlebt. Aber Tim Tonner, mein Partner am Mikrofon, hat gesagt, ja, das wird in die Geschichte eingehen als die Meisterschaft der Dresdner Duelle. Also da war schon ein paar geile Rennen dabei, die hatten was, ja, gerade diese Duellcharaktere. Da muss man ja auch gar nicht wissen nachher, was da für eine Zeit gelaufen wurde und so. Ist eigentlich uninteressant. War es tatsächlich auch, war völlig losgelöst von Zeiten, weil das einfach unglaublich geile Rennen waren. Und die haben wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich hatte das ja schon mal Anfang der Woche gepostet. Das ist ja schon eine Serie, die auffällig ist, ne? Egal, ob ihr nehmt Mo Abdelahi, ob ihr nehmt Lea Meyer, ob ihr nehmt Smilla Kolbe, ob ihr nehmt Marc Tortell, ob ihr nehmt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ja natürlich Karl Bebendorf, logisch, habe aber sicher noch irgendwen vergessen unterwegs, aber die waren alle schon mal bei uns und haben da performt. Kontext, Kausalität, Zufall, ja, bin ich auf eure Meinung gespannt. Und gleichzeitig hat Merle Brunet, die ja bei uns auch schon hier im Podcast war, den City Triathlon in Frankfurt gewonnen, auch in einer beeindruckenden Performance. Also irgendwie ist da schon was dran, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Naja, und sagen wir mal so, das mitreißendste Rennen war natürlich auch jetzt nach unserer Folge in der letzten Woche mit Karl Bebendorf sicher das 3000 Meter Hindernisrennen der Männer. Stand halt am Abschluss des zweiten Tages da in der letzten halben Stunde und ja, das war schon ein besonderes Rennen. Also es waren gar nicht so viele jetzt nur Dresdner im Stadion, weil es ja einfach eine nationale Meisterschaft ist, wo wahnsinnig viele Leute aus allen möglichen Gegenden in Deutschland da waren. Die Freunde von Max Torwitt und Auslaufen Podcast haben wirklich eine super Stimmung da gemacht in ihrem Ultra-Blog. Das war ja sehr, sehr cool, muss man echt sagen. Naja, und die haben dann da natürlich über diese gesamte Strecke da einen abgefackelt, also Freddy Ruppert und Karl Bebendorf, das war schon außergewöhnlich. Und vielleicht habt ihr das ja letzte Woche so ein bisschen gehört und wenn nicht, hört nochmal nach und hört auch alle anderen Folgen nach, die wir schon mit den ganzen Protagonisten, die ich gerade aufgezählt habe, gemacht habe. Ah, Yolanda Kalabis habe ich vergessen, die war ja auch schon bei uns vor ein bisschen längerer Zeit. Jedenfalls weiß man dann, was das für Karl bedeutet hat, sportlich. Sportlich bedeutet hat, dieses Rennen da zu bestreiten, dieses Rennen da zu mitzubestimmen, mitzugestalten, dann natürlich das Ding zu gewinnen da im eigenen Stadion und mit so viel Druck und Aufmerksamkeit halt auch auf ihn selber, hat er sich ja auch selbst auferlegt, aber das war schon sportlich außergewöhnlich, zumal er ja versucht hat, nach dem letzten Wassergraben noch einen Salto vorwärts zu machen, aber der sich dann doch entschlossen hat, keinen Salto vorwärts zu machen und weiterzulaufen. Weiß nicht, ob er sonst gewonnen hätte, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber alleine das schon, die Körperbeherrschung am Ende eines Rennens nach einem Wassergraben klar zu stolpern und nicht auf die Klappe zu fliegen, das ist halt schon auch, wir haben ja über mannigfache Grundausbildung gesprochen, ja, und vielleicht nicht nur geradeaus laufen, langsamer, schneller, mittelschnell und ganz langsam zu machen. Also das war schon artistisch gelöst, muss ich echt sagen. Aber dann kam etwas, da muss ich immer noch so ein bisschen schlucken, logischerweise. Dann hat er halt von seiner Mutter erzählt und davon, dass es ihr sehr schlecht geht, Krebs hat und leider im Endstadium ist. Im Interview bei Klaus Lufen, er wusste das nicht und Karl hat es ja auch vorher überhaupt nicht irgendwie öffentlich gemacht. Das ist, glaube ich, auch, also er ist natürlich komplett privat und das kann er machen, wie er mag. Aber da in der Sekunde das zu offenbaren, eigentlich Moment des größten euphorischen Triumphs, das war schon ganz groß. Also das war menschlich so eindrücklich und mitreißend und also emotional mitreißend. Das hat alle bei uns auf der Kommentatorentribüne total berührt, wirklich berührt. Ja, also klar, ich habe ja selber eine Krebsgeschichte und andere Kollegen hatten halt selber Todesfälle in der Familie und so weiter. Also das berührt einen schon sehr, ja. Aber hört euch das nochmal an. Ich habe das jetzt mal hier kurz reingeschnitten. Ja, Klaus Lufen als Interviewer, der das meiner Ansicht nach auch fantastisch aufgenommen und mitgedacht hat.
Ja, Glückwunsch, 6. Titel auf dieser Strecke. Und wir haben gerade noch den Zieleinlauf gesehen. Das sah so leicht aus, so einfach, war es aber leider nicht.
Ja, die enorme Anspannung und Aufregung im Vorhinein hier im heimischen Stadion performen zu müssen und natürlich auch gewinnen, ist nicht ganz ohne. Aber hinten raus waren dann die Beine doch wieder frisch und ich konnte voll reintreten. Hatte mal kurz gestrauchelt am letzten Wassergraben, aber es ging alles gut und ich konnte meinen Sieg souverän ins Ziel laufen.
Ja, ich nehme mal an, zu Hause in der eigenen Hut in Dresden endlich mal drauf hingefiebert und dann hier laufen zu dürfen. Wie wichtig war Ihnen das und hier dann auch noch den Titel nach Hause zu holen?
Das war mir enorm wichtig, allein weil so viele Freunde, Bekannte aus meiner Heimat eben hier sind, zuschauen und mich anfeuern wollen. Aber es hat auch noch was Trauriges. Meine Mama, die wäre gerne hier gewesen, die liegt gerade in den letzten Tagen im Sterbebett mit Krebs. Und ich hätte sie so gerne dabei gehabt und die ganze Saison laufe ich eigentlich schon mit Gedanken bei ihr und sie kann es gar nicht mehr sehen, so sehr wie ich so in der Schmerzmittel inzwischen schon ist und ja, sie hat mich die ganze Karriere so weit gebracht und ist für mich eine sehr, sehr große Herzensangelegenheit, für sie halt hier in meiner Heimat eben den Sieg heute zu holen.
Da möchte man ja gar keine sportliche Frage zur Konkurrenz zu Frederik Ruppert oder sonst wem fragen, das heißt, wie schwer war das für Sie, sich auch hier auf diesen Wettkampf zu konzentrieren?
Ja, ich bin erst am Donnerstag aus dem Trainingslager gekommen, aus St. Moritz, war da 4 Wochen, hat sie 4 Wochen alleine gelassen, alles nur, um halt hier performen zu können. Das hat alles geklappt zum Glück, aber Konkurrenz gab es für mich heute in dem Sinne nicht. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber für mich zählt heute nur der Sieg und nichts anderes.
Und vielleicht hat sie ihre Mutter trotzdem irgendwie mitbekommen, dass... Mag ja möglich sein. Dankeschön. In doppelter Hinsicht herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Vielen Dank.
Ja, ich hoffe, es wird deutlich, dass das ein besonderer Moment war. Ne? Es war wirklich ein ganz besonderer Moment. Und ich kann nur sagen, das Foto, das Karl dann einen Tag später gepostet hat, mit der Goldmedaille und der Hand von seiner Mutter und seiner Hand am Krankenbett von seiner Mutter, das war dann nochmal so eine Abrundung. Also, ne, Karl. Also ganz großer Respekt und Riesenwochenende und ja, ich hoffe deiner Mutter und dir und allen Beteiligten geht so gut es eben geht. Ja, also das wirkt danach, ja, nach so einem Wochenende. Das ist eben nicht nur dieses sich berauschen, sondern es sind so viele kleine Momente, die dann so nachwirken. Ja, nehmen wir mal jetzt so auf der anderen Seite so die euphorische Seite. Smilla und ihr Fanclub von zu Hause in der Nähe von Hannover. Ja, das war einfach unglaublich. Ja, also dieses halbe Dorf war da und natürlich die ganze Family war da. Es konnten ja nur wenige bei den World University Games in Wattenscheid sein, aber da waren dann alle da und sie hat das Rennen gewonnen und ist dann durchgelaufen, die 200 Meter noch weiter bis zu diesem Fanblock, wo die alle standen und die hatten alle T-Shirts dabei, die Design fahren und so. Und das hat halt auch so was unglaublich Herzliches und da sieht man halt mal, was das ausmacht, wenn man so einen Support aus seinem sozialen Umfeld hat. Das ist immens, also wirklich immens, ja. Und dann hat man halt auch noch zufällig die Family und Smilla am Abend nach dem Rennen dann außerhalb des Stadions kurz getroffen und dann mit den Eltern gesprochen und so. Und das ist halt einfach dann auch cool, wenn man das dann nochmal so reflektiert. Ja, weil man reflektiert sowieso, wenn man sich tagelang damit so intensiv befasst hat und kommentiert hat, dass dann nochmal, wo man so Gedanken versucht zu sammeln am Ende eines Tages. Ja, wir haben da teilweise 6,5, 7 Stunden kommentiert. Da muss ich immer nachher auf jeden Fall ein bisschen Gedanken sammeln. Das ist halt natürlich gut, wenn man das so ein bisschen im Austausch machen kann. Und sie dazu treffen, mit ihrer Family zu quatschen, das war halt cool. Dann kam Jolanda halt noch vorbei mit ihrem Vater, mit Damian Kalabis und so. Also das ist dann halt auch schon richtig cool, wenn man da auf die Menschen trifft, mit denen man sonst vielleicht nur schreibt oder mal telefoniert oder sie dann ein- oder zweimal bei so Großveranstaltungen sieht. Ne? Also ein sehr, sehr schönes Wochenende, ja, mit sehr vielen emotionalen Spielflächen und Ausschlägen und allem Möglichen. Dann war ich jetzt auch erstmal ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Aber dennoch bin ich jetzt schon wieder in Bayern und bin heute ein bisschen Rad gefahren. Und wir haben dann heute extra vor einem kleinen Triathlon-Event, was wir am Wochenende hier privat organisieren, eine kleine Volte noch gedreht, lieber Kai, ja, also ne, Ehrenpflaume, Kai Pflaume. Wir mussten ja dann doch nochmal diesen einen Stich hochfahren. Mir sagte das gar nichts, aber mein Gastgeber hier, Tom, der wusste natürlich gleich, was das für einen Anstieg und für einen Berg ist. 18%, sagen wir mal so, der hat es schon in sich. Und wir machen auch morgen noch ein Video, versprochen, Kai. Ne? Ja, das war cool und dann heißt es jetzt wieder so langsam Anlauf nehmen, ja, und dann können wir jetzt mal rüberschalten zu den Verrückten, ja, die meinen, dass sie ganz dringend über die Alpen laufen müssten und teilweise neue Rekorde in Distance per Day aufgestellt haben. Also alles Weitere erklärt euch gleich Philipp nochmal. Wenn ihr den Eindruck habt, dass er vielleicht ein bisschen müde klingt, kann sein. Also, rüber geht's zu Philipp, Tim und Felix. Viel Spaß.
So, und da meldet sich das Trio Infernale hier aus Sölden aktuell. Wir haben uns spontan überlegt, statt einer regulären Bestzeit-Podcast-Folge am Freitag zu versuchen, unseren Weg über die Alpen ein bisschen kleinteiliger zu dokumentieren mit sozusagen Etappen-Updates. Also wir werden es wahrscheinlich jeden Tag schaffen. Wir haben auch nach den Etappen noch ein bisschen was zu tun, erstmal eine Unterkunft zu finden und dann auch ein bisschen regenerative Maßnahmen einzuleiten. Aber wir versuchen vielleicht so alle 2 Tage ein Update zu bringen im Bestzeit-Podcast, also ein kleines Special sozusagen. Und ich habe mir natürlich heute, weil ich gar keinen Bock habe, hier einen Monolog zu machen, meine zwei Mitstreiter hier mit ans Mikrofon gezerrt, kann man nicht sagen. Also ich glaube, Felix ist ja eh schon bestens bekannt hier. Tim Tomczak ist unser dritter Mann im Bunde, der hat auch richtig Bock, hier mit dabei zu sein. Ist natürlich langjähriger Fan des Bestzeit-Podcasts und für den ist natürlich ein ganz großer Traum in Erfüllung gegangen, dass er da heute hier dabei sein darf. Jungs, wie ist das Wertebefinden so nach Tag 2?
Es gab schon mal Tage, da habe ich mich besser gefühlt. Auch im Trainingslager. Und ich weiß nicht, wie viele wenige Tage ich mich schlechter gefühlt habe. Für alle, die es nicht sehen, ich massiere mich nebenher, weil es einfach, die Muskulatur tut es einfach so unfassbar weh. Ich glaube, das haben wir schon so ein bisschen, ich will nicht sagen unterschätzt.
Wir hatten einfach keinen Plan,
wie das ist. Genau, wir hatten keinen Plan und wir wussten nicht, wie die Muskulatur darauf reagiert. Und jetzt wissen wir es.
Jetzt wissen wir es, ja. Vielleicht diejenigen, die soll es ja auch geben, nicht auf Instagram zu finden sind und so unsere ersten beiden Etappen verfolgen konnten, weil da versuchen wir natürlich viele bildliche Eindrücke und natürlich auch ein paar lustigere Anekdoten zu teilen. Das heißt, ihr kennt den Tim ja noch gar nicht. Also Tim ist natürlich ein sehr, sehr guter Freund von uns aus dem hohen Norden bei Hamburg, der auch selbst natürlich eine Laufvergangenheit hat auf der Bahn und im Cross und der, den wir schon auch einige Jahre kennen und der uns auch als der richtige Mann schien, uns hierfür zu unterstützen.
Vielleicht auch der einzige Mann, der ja gesagt
hat. Vielleicht auch der einzige, der gesagt hat, yo, das klingt gut. Nein, der hat natürlich aber eine ganz wichtige Rolle sozusagen. Neben dem mentalen Support ist es natürlich auch so, dass Tim uns ja unterwegs mehrfach, wir versuchen es mehrfach so zu gestalten, dass du uns an Streckenpunkten, die halt anfahrbar sind, mit dem Camper sozusagen erreicht, um entweder uns mal eine kleine Pause zu gönnen, so wie heute Mittag, oder einfach mal, wie gesagt, Getränke und Gels neu aufzufüllen, weil wir dann doch ein paar mehr Stunden unterwegs sind, als Felix und ich das üblicherweise gewohnt sind. Wie ist so dein Resümee ein bisschen aus Tag 1, Tag 2 und ja, all den Herausforderungen, die sich so ergeben haben?
Anstrengender als gedacht tatsächlich. Also muss ich wirklich sagen, ich hätte gedacht, es wäre entspannter.
Also kurzer Einschub, wir müssen jetzt unsere Produkte von ESN mit ihm schon teilen. Die ganzen ja. Isoclear, Proteinshakes und alles.
Ganz genau.
Also Gels auch.
Während die beiden laufen, gehe ich an den Schrank und genehmige mir das eine oder andere Gel oder Pulver.
Ja.
Nein, so schlimm ist es noch nicht, aber es kann durchaus stressig sein, zum Beispiel, wenn jemand seine Kulturtasche beim Campingplatz vergisst und man knapp eine Stunde nochmal wieder hin und zurück fährt. Solche Sachen gibt es zum Beispiel. Oder aber, dass tatsächlich nicht alle Plätze, die man sich vorher markiert, sind auch wirklich ganz konkret anfahrbar sind. Mhm. Anfahrbar sind speziell mit dem dicken Wohnmobil.
Ja.
Also das ist wirklich herausfordernd. Das geht schon los beim Einkaufen.
Ja,
oh, finde einen Parkplatz mit einem 7 Meter Wohnmobil.
Ja.
Das gleiche mal eben so kurz mal Mini-Waldweg anfahren oder so, kannst damit auch vergessen. Sodass ich jetzt schon spontan, weiß nicht, die Hälfte der Plätze, die ich mir ausgesucht hatte im Vorwege, ja, musste ich spontan andere nehmen, was jetzt auch nicht das Problem war, weil ich dann immer meinen Standort mit den Jungs geteilt habe, sodass ich sie genauso noch an der Strecke, aber an anderen Punkten dann verpflegen konnte.
Ja.
Gleichzeitig versuche ich eben auch immer noch auf dem jeweiligen Ende der Etappe den Jungs unterstützend entgegenzulaufen.
Ja, das war schön heute.
Mental quasi noch etwas aufzubauen, weil gerade so die letzten Kilometer.
Ging's mir richtig gut heute.
Kann ich einfach mal so aus dem Nähkästchen sprechen. Wird nicht mehr so viel geredet. Und auf Fragen wie, hey, wie geht's? So, was, ne, was sagen die Muskeln? Kommen ziemlich knappe Antworten. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Stimmung jeweils immer am Tiefpunkt ist, aber man merkt, es ist verdammt nochmal sehr, sehr anstrengend. Deswegen großer Respekt von meiner Seite aus für die Kilometer, die ihr jetzt schon in den Beinen habt, speziell auch die Höhenmeter und speziell auch die teilweise recht unwegsamen Wege.
Kurzer Einhack zu diesem Zusammenlaufen und nicht so viel reden. Das ist ja schon so auch. Das ist nicht nur das Ende so. Wir reden jetzt, Philipp, wir reden nicht so viel während des Dings. Wenn, beschweren wir uns kurz.
Ja.
Oder sagen, oh, wie schön das hier ist.
Ja.
Aber viel Talk dazwischen gibt es einfach nicht, sondern wir genießen jeden Schritt nebeneinander.
Also alleine hätte ich da gar keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also habe ich jetzt richtig verstanden, dass die Stimmung grundsätzlich schlecht ist, auch während des Laufens, nicht nur zum Schluss.
Nein, schlecht nicht, aber wir sind in uns gekehrt.
Ja, genau. Konzentriert so. Irgendwie.
Genau.
Man ist natürlich schon irgendwie, das können wir vielleicht mal sagen, also Etappe 1 war von vornherein ja schon mal klar, dass das jetzt eher eine der herausforderndsten sein wird, von Garmisch nach was war der Ursprungsplan nach Sauten? Das war eigentlich der Plan so ein bisschen, ne?
Ins Ötztal rein, der Anfang Ötztal.
Genau, Anfang Ötztal.
Wie hieß die Hütte da oben? Marien, wo ich euch abgeholt habe?
Marienbergalm war das.
Joch da. Oder so.
Marienbergjoch und dann nee. Marienbergalm, genau.
Genau.
Und also das ist natürlich erstmal jetzt gar nicht so schlecht, dass vielleicht gleich eine krassere Etappe zu Beginn ist, weil das ist natürlich noch frisch. Die Art und Weise, wie die Route verlief sozusagen, die war jetzt nicht unbedingt so abschätzbar. Natürlich, Felix, das können wir sagen, du hast die Route gebaut mit deinem Uhrenprogramm sozusagen. Ja. Da geht man ja mal von aus, wenn das so wählbar ist, dass das ja auch laufbar ist in weitesten Teilen. Dieser Illusion wurden wir relativ schnell beraubt. Also ich sag schon Eibsee, hoch zu, dachten wir, ja gut, dann wird es irgendeine Art von bestenfalls Forstweg oder Trailweg irgendwie sein, den man laufen kann. Dann werfen wir irgendwie so eine Skipiste da hoch, wo wir schon dachten, ja gut, hier ist Laufen halt schon mal auf jeden Fall nicht möglich. Und im weiteren Verlauf war es dann schon so, das, was da die Route, also das ist ja dann so, die Route, wahrscheinlich ist natürlich oft der Sinn und Zweck, die kürzeste Route zu nehmen. Das, die kürzeste Route ist ja aber nicht immer die schnellste Route. Und ich kann gar nicht mehr sagen, welcher Kilometer das war. Also wir hatten uns ja bei Kilometer 18 mit dir getroffen, Tim, am Tag 1.
Korrekt, Kilometer 18.
Dann sind wir weiter.
Das war noch ganz entspannt, relativ entspannt.
Das von eurer Seite aus. Dahin war es eigentlich noch ziemlich okay.
Wobei danach hatten wir einen mentalen Hänger.
Wir hatten einen mentalen Hänger nach der ersten Pause weiterzulaufen, muss man auch sagen, kannten wir ja auch nicht.
Nee.
Na, es ist so, aus dem, wo wir herkommen, ist ja so, klar, du läufst eine Strecke XY und dann, wenn du stehen bleibst, bist fertig so. Und erstmal dann, es war gar nicht so eine lange Pause eigentlich, aber dann erstmal wieder die Beine und aber auch so das Mindset so in Gang zu bringen, jetzt muss es ja weitergemacht werden. Da hatten wir schon ein paar Kilometer beide, glaube ich, zu knabbern. Und sagen wir mal, der Tiefpunkt stimmungstechnisch bei Etappe 1 war dann, als wir irgendwann, naja, du fängst dann irgendwann an, diese Route zu folgen und dann merkst du so, ey, wo führt uns das hier hin? Du kannst hier überhaupt gar nicht mehr laufen. Das ist ja nur noch dann von Felsblock zu Felsblock steigen und irgendwann ja wirklich nur noch einen Stapfen. Ich erinnere mich, das erste Krasse war dann plötzlich diese ewige, was war das für ein Weg überhaupt? So ein Steingeröll-Ding mit wirklich sehr groben, losen Steinen. Und Felix U. auch direkt uns durchgegeben, 31%. Dann haben wir auch gesagt, jo, danke. Und das bedeutete, also einfach das, was danach kam, bis wir uns an der Marienbergalm getroffen haben.
Ja.
Dieser Abschnitt war sehr, sehr langsam, weil es einfach nicht schneller ging. Wir konnten nur gehen, marschieren, wie auch immer.
Vor allen Dingen, das war einmal sehr, waren einfach ein Wanderweg zu irgendeinem Gipfel.
Ja, genau.
Das Blöde war dann, dass du halt ab einem gewissen Zeitpunkt den schönen Weg weiter rechts gesehen hast.
Irgendwann
gesagt hast, da hätten wir eigentlich hochlaufen müssen.
Das wäre besser gewesen.
Das ist ein schöner Forstweg, geht den Serpentin hoch, da hätten wir hochjoggen können. Hier geht halt gar nichts. Und da wurde dann die Laune nochmal ganz kurz schlechter.
Ganz besonders, weil uns ein Tag vorher noch gesagt hat, hey Mensch, dieser Forstweg, der in Serpentin da hochgeht, der ist gut zu belaufen.
Ja, genau. Wenn ihr die nehmt, das ist kein Problem. Braucht auch gar keine Stöcke mitnehmen.
Genau, ja. So, und das ist da eine kleine Anekdote dazu, dass es halt ein bisschen länger gedauert hat. Ich verfolge die Jungs dann ja auch immer per
Live-Standort.
Und speziell bei diesem Marienberg-Joch, Marienberg-Alm. Da hatte ich mir auch vorgenommen, den Jungs dann auch entgegenzulaufen und habe mir gesagt, wenn sie da und da sind, fange ich am Wechselpunkt an, loszulaufen. Und mein Plan war eigentlich, dass ich sie so Mitte des Anstieges, drei Viertel des Anstieges von meiner Seite aus quasi abfange. Ich habe sie aber tatsächlich oben, ganz oben.
Wo hast du uns gefunden?
An der Alm Cola trinken. wo ich dann auch ein bisschen angenockt war, dann, als ich dann da oben ankam. Genau.
Aber wir haben ja auch eine Cola spendiert.
Ja, ich habe unmittelbar eine Cola in die Hand gedrückt bekommen.
In dem Moment, als ich bei diesem hügeligen Wiesenterrain mit Blick Richtung Tal
zwischen den Kühen
erkannt haben, weil sonst waren da nicht so viele Menschen, haben wir dann sofort die dritte Cola geordert für dich.
Ja, das sind aber auch, finde ich, die schönen Geschichten einfach. Ich meine, nicht nur landschaftlich schön, sondern klar läuft nicht alles nach Plan, aber trotzdem ist der Spaß irgendwo, also nicht irgendwo, weil ich finde schon, wir haben viel Spaß.
Genau,
das zu dritt.
Genau.
Und das muss man ja auch mal rausstellen nach all dem Genörgel und dem Sagen, was alles nicht so gut läuft und wie anstrengend das ist. Am Ende ist es trotzdem ein cooler Trip, den wir machen.
Ja, es ist ein Abenteuer. Ne? Also ich meine, wie gesagt, wir haben natürlich auch, war das heute Mittag, bei unserer sozusagen bei der Mittagspause, auch ein bisschen drüber philosophiert, dass Felix das ja recht gehabt. Wir sind natürlich in unserer Hochphase als Leistungssportler, was wir jetzt ja nicht mehr sind, also Felix vielleicht mehr noch als ich, aber bereitest du gerade Chicago vor. Also es ist ja so, dass wir natürlich in dieser Zeit schon mal Wochen hatten von 200, 210, 220 Kilometer. Das ist man schon mal in einer Woche gelaufen. Aber da darf man auch nicht vergessen, das war in einem anderen Fitnesszustand und es war anders verteilt. Also da hast du ja nicht immer so lange Kanten einmal am Tag gemacht, sondern du hast dann irgendwie, was weiß ich, 15, 15, 20, 10, whatever, Tempoprogramm, Nachmittag auslaufen, so kommst du dann auf diese Kilometer.
Mittagsschlaf und flach.
Mittagsschlaf, die Einheit ist morgens um 8 und hast dann zwischen 10 und 16, 17 Uhr Pause, also wirklich lange Regenerationszeiträume dazwischen. Das ist bei uns ja nicht so. Also,
aber wir sind halt auch langsam.
Ja, wir sind auch langsam. Aber, und es sind halt einfach auch nur mal ein paar Höhenmeter dabei, was halt so ein Transalp-Projekt mit sich bringt. Und die also ich sag mal, heute fand ich uns, also heute hat schon wehgetan, weil die Etappe, wahrscheinlich eher eine der leichteren Etappen heute theoretisch ja war, aber natürlich nach der Vorbelastung gestern und viel, viel, viel länger, als wir gedacht haben, unterwegs zu sein. Ich glaube, wann waren wir denn fertig? 19 Uhr erst?
Oder
wann
gestern, gestern waren wir gegen 19 Uhr.
Ja, da haben wir gedacht, da sind wir schon 2 Stunden quasi geduscht und haben schon was gegessen. Das hat ja alles nicht so hingehauen. Das heißt, wir waren viel, viel länger einfach on the road oder einfach unterwegs. Und das hast du natürlich heute schon beim Loslaufen gemerkt. Nichtsdestotrotz, es waren ja trotzdem heute auch 47 Kilometer mit irgendwie 900, ein paar zerquetschte, also knapp 1000 Höhenmeter. Das fand ich, dafür waren wir eigentlich relativ schnell unterwegs. Ich glaube, wir hatten ja so einen 5-10er-Schnitt oder so. Das ist schon recht gut und wir hatten nicht viele Gehpausen. Ein, zwei Mal vielleicht, zwei, drei Mal. Wo es vom Gelände zumindest nicht so angenehm war, dass man da versucht hat, drüber zu pressen. Und man merkt jetzt auch, wie gesagt, wir haben da keine Erfahrung mit sowas, dass du jeden Tag versuchst, irgendwie ein Ultra zu machen mit geisteskranken Höhenmetern. Das sind wir ja absolute Rookies und so ein bisschen Learning by Doing auch. Und ich glaube, was wir schon nach 2 Tagen gemerkt haben, ist, es muss nicht alles gelaufen werden. Also es ist manchmal so Kosten-Nutzen-Geschichte. Ne? Also dieses, laufe ich da jetzt auch, also wie viel Energie kostet es mich, wenn ich irgendwie mit Krampf versuche, diesen steilen Stich jetzt hochzulaufen? Oder sage ich, okay, komm, diese 400 Meter marschiere ich jetzt und lauf oben weiter und das runter zu ist ja genauso. Also frag mal, also Felix, wie gehst du deinen Oberschenkel so vorne?
Ja, super.
Da überlegst dann auch manchmal, vielleicht ist es nicht so schlau, jetzt einfach 5 Kilometer am Stück irgendwie runter zu laufen, sondern zwischendurch einfach mal eine Gehpause einzulegen.
Also das beste Beispiel dafür ist ja eigentlich, wenn sich Leute nach einem Marathon fühlen, weil die Treppe nicht runtergehen können.
Das ist Dauerzustand.
Wir laufen auch trotzdem noch einen Marathon am nächsten Tag.
Ja.
Aber was ich eigentlich, irgendeinen Gedanken hatte ich eigentlich, den ich anführen wollte, was du gesagt hast. Ach genau, dass wir mal eine Gehpause machen oder so. Es ist ja kein Wettkampf. Wir machen das für uns, wir machen das, weil wir Spaß dran haben und wir müssen in dem Sinne auch niemandem was beweisen oder irgendjemandem nacheifern, dass wir sagen, okay, wir müssen so schnell laufen wie Trailläufer und wir müssen das und das machen, sondern wir haben für uns gesagt, hey, wir laufen an Gardasee und machen das als Herausforderung für uns selbst, als Challenge für uns selbst, weil wir davon keine Ahnung haben. Aber es geht ja immer noch darum mit einem Spaßlevel. Und deswegen müssen wir nicht jeden Tag an die Grenze gehen. Aber wir tun es ja trotzdem in eine andere Art und Weise.
Ja, es ist jeden Tag auch mental eine Herausforderung. Man muss echt sagen, du darfst eigentlich nicht groß auf die Uhr schauen. Wenn du diese Route morgen startest und da steht dann irgendwie 50 Kilometer. Oder heute auch, wenn es nur 47 war, dann denkst du so, oh Gott, ich möchte den unteren Abschnitt dieser Uhr möchte ich eigentlich wirklich ignorieren, solange es irgendwie nur geht. Und ich versuche das im Kopf zu zerlegen. Ich versuche das in den Pausen zu zerlegen, wo wir Tim sehen. Deswegen freue ich mich immer wirklich wahnsinnig, Tim, wenn ich dich sehe, weil dann denke ich mir so, ja Gott, den will mir kurz mal hinsetzen, irgendwie vielleicht ein trockenes Shirt anziehen, was trinken, einfach mal Beine nicht stehen alleine. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich fand es total gut, dass wir uns heute die Zeit genommen haben, eine längere Mittagspause zu machen als nur 15 Minuten, weil ich weiß, wir haben geflucht, Felix, als wir losgelaufen sind und da war aber auch fies, direkt als wir dann weitergelaufen sind, ging es ja dann gleich in diesen einen Hügel rein, wo wir irgendwie 6:10, 6:20 da hochgestapft sind und dann schon gesagt haben, meine Güte, vielleicht war die Pause doch zu lang, aber ich finde so fürs Mentale und auch fürs, Energetische, ich kann es schwer beschreiben, die Beine fühlen sich zunächst mal, wenn diese Steifigkeit beim Loslaufen wieder weg ist, eigentlich besser an, fand ich dann wieder. Und das war eigentlich schon gut, ja.
Ich finde das einen spannenden Trade-off, weil eigentlich freuen wir uns auf die Pause und Tim, aber wir freuen uns definitiv nicht aufs Loslaufen danach, weil du weißt, jede Pause tut doppelt weh beim Loslaufen.
Ja,
deswegen sind wir so, eigentlich wir freuen uns auf Tim, aber eigentlich freuen wir uns auch nicht.
Aber heute war schon Premium vorbereitet. Tim, erzähl bitte, wie hast du denn heute die sozusagen Mittagspause nach, es waren knapp 25 Kilometer, wir waren ein bisschen über der Hälfte sozusagen, als wir dich da getroffen haben. Wie war das denn so vorbereitet? Weil das war total idyllisch, da hätte ich den ganzen Nachmittag noch sitzen können, ehrlich gesagt.
Ja, das ist tatsächlich nach knapp 25 Kilometern gewesen und der Punkt, der hat gepasst. Also da hat auch die Google Maps Map und die Punkte dort vor Ort das wieder gespiegelt, wie es auch wirklich vor Ort war. Und ich habe den Jungs schön die Markise ausgefahren, habe 3 Stühle hingestellt, hab die Getränke fertig gemacht.
Blick auf
einen Wildwasserfluss mit sehr nettes Ambiente. Und ja, ich hätte da auch noch ein bisschen länger stehen können. Also ich hatte da jetzt knapp so eine halbe Stunde Zeit, das aufzubauen. Dann kam sie auch schon. Also ich war tatsächlich mehr oder weniger gerade so fertig.
Und direkt sind wir in die Stühle gesunken.
Genau, da möchte ich auch noch mal kurz eingreifen, Thema in die Stühle sinken. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, was ich vorhin sagte, dass die Stimmung grundsätzlich schlecht ist. Ich würde sie nicht schlecht bezeichnen. Ich würde sie einfach fokussiert bezeichnen. Also jeder, der schon mal an seine körperlichen Grenzen gegangen ist, sei es im Wettkampf, sei es im Training, merkt schnell, dass man, nennen wir es mal Tunnelblick bekommt, dass das Gehirn quasi aufs Wesentliche runtergefahren wird, weil halt die Energie woanders benötigt wird. Und natürlich kommt man dann erstmal an den Verpflegungspunkten an und ist nicht so gesprächig. Aber komischerweise, mehr oder weniger komischerweise, hat sich das so nach 5 Minuten erledigt und dann wird schon wieder rumgealbert, wo ich dann auch weiß, ja, passt noch alles. Die Jungs sind noch die Alten. Gleich geht's wieder los.
Sobald wieder Zucker in die Blutbahn fließt,
ganz genau,
funktioniert der Kopf auch wieder.
Ganz genau.
Tim hat ja auch den wichtigen Job, auch uns einfach mal wieder runterzuholen von unserem ganzen Stresslevel.
Sonnencreme, du sollst Sonnencreme benutzen.
Genau.
Setz dir die Cappy auf. Ja.
Die Vaterfigur macht er.
Ganz genau, ich bin auch der Älteste.
Ja,
ich bin der Älteste, ich könnte euer Vater sein.
diesen Job nimmst du ja auch sehr, sehr ernst.
Ja, und das Teil des Ganzen.
Deswegen versuche ich immer rebellisch dagegen zu halten, aber
ja, wie ein kleines Kind.
Ja, genau. Ja.
Aber ich muss sie tatsächlich hier und da zum Trinken ermutigen, beziehungsweise sagen, Leute, trinkt nochmal Wasser, 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 auch wenn jetzt hier steht, Wasser, Wasser, Wasser trinken, weil ich glaube, das Trinken kommt etwas zu kurz. Das ist meine Einschätzung. Ja, aktuell.
Ich schwitze schon brutal irgendwie. Also.
Genau, ich glaube, aktuell verliert ihr noch mehr als das, was ihr wieder an Flüssigkeit einnimmt.
Auch das können wir eine schöne Überleitung auch zu Sponsor der heutigen Folge machen, beziehungsweise auch am Ende auch ein Partner, der uns diese Schnapsideen, Anführungszeichen, hier finanziert zu ESN. Also es ist ja komplett klar, dass wenn man so lange unterwegs ist, ja nicht nur währenddessen Wasser trinken kann. Das heißt, natürlich haben wir Carb-Getränke und Gels dabei. Aber es ist auch neu, finde ich, weil, guck mal, was ist das Längste, was wir sonst gemacht haben? Race, Marathon-Race selber, okay, das ist ja in aller Regel relativ schnell, wenn es gut läuft. Also zeitlich einfach eine ganz andere Hälfte fast, also von heute so. Und wenn du, ja klar, 40 Kilometer Longruns haben wir früher auch oft gemacht, die sind natürlich nicht in Race Pace, aber jetzt auch nicht, dass das gigantisch langsamer ist. Also du bist in viel weniger Zeit fertig und diese Verpflegungsstrategie zielt natürlich auf diese Zeit ab. Das heißt, das konnte man schon gut managen, fand ich, dass du dich da auch dann drin gewöhnst und alles so. Jetzt ist es ja so, den Großteil des Tages ernähren wir uns ja nur flüssig. Also Gels, Carb-Getränke und ich finde, dass es irgendwann einfach schwer wird, diese Mengen runterzubringen. Ne? Du hast diesen Flüssigkeitsverlust, den du ausgleichen musst, da kannst du aber auch nicht nur Wasser trinken, ne? Ja. Auch Stichpunkt Natrium etc. Und natürlich ist es auch angenehm, dass du über dein Getränk ja automatisch dann auch schon mal Kohlenhydrate aufnimmst und das nicht nur über Gels machen musst. Aber ich finde schon, dass es irgendwann, du brauchst da echt eine Disziplin fast, dass du da dran bleibst, um das nicht zu vernachlässigen, weil wenn du halt einmal wirklich, ja, zu langen Zeitraum oder dich, das heißt zu langer Zeitraum, aber wenn du underfueled bist irgendwann mal für eine längere Zeit, weil es auch gerade ein vielleicht super anstrengendes Stück ist, wissen wir alle, das wird dann nicht leichter, sondern dann, ja.
Also man kann sagen, unser Grundnahrungsmittel ist ESN.
Ja,
und von morgens bis abends.
Das kann ich bestätigen.
Es ist aktuell, Frühstück ist natürlich irgendwie klar, Semmel etc. Da frühstücken wir auch schon gut, weil wir wissen, dass dann einiges ansteht. Mittagessen, gut, hatten wir es heute auch. Ich glaube, jeder hat noch eine Semmel, irgendwie eine trockene Semmel gegessen. Zum viel mehr hatten wir nicht Lust. Banane, aber ansonsten auch nur.
Ja, weil Proteinriegel mittags.
Genau, Proteinriegel noch, damit wir schon ein bisschen auch diesen, wir versuchen zumindest diesen muskulären Damage ein bisschen einzugrenzen. Jetzt gerade haben wir auch unser Isoclear getrunken. Das finde ich immer super für. Also praktisch, um diese Übernacht-Regeneration zu unterstützen, ne? Wenn wir den ganzen Tag nur Kohlenhydrate aufnehmen, mit was soll der Körper den Muskelkater bekämpfen? Ne? Das geht ja nur, wenn er was bekommt, mit dem er irgendwie die Muskelzellen regenerieren kann. Und deswegen, ja, auf www.esn/bestzeit, das wisst ihr ja schon, da bekommt auch ihr all die Produkte, die wir hier im Einsatz haben und auch noch mehr. Und ihr bekommt bei uns, bei ESN auch immer den maximal möglichen Rabatt. Das können mal 10-20% sein, das kann auch mal wesentlich mehr sein. Also schaut gerne mal in den Shownotes vorbei und schlagt zu. Wollen wir kurz noch ein bisschen über morgen sprechen oder blenden wir das aus? Weil eigentlich sind wir ziemlich eingeschüchtert, muss man sagen.
In der Serie macht man ja auch mal eine Vorschau.
Man muss eigentlich schon einen kleinen Cliffhanger machen. Aber wir können eigentlich gar nicht sagen, wie viel wir von morgen schaffen. Also wir haben ja immer so, das vielleicht auch nochmal kurz gesagt, es gab ein, zwei Fragen, warum wir die Etappen nicht vorab veröffentlicht haben. Weil wir die Etappen zwar für uns jetzt mal geplant haben, wir sind mal ausgegangen, dass wir es in 6 Tagen probieren wollen. Wir hätten aber auch noch einen 7. Puffertag. Und wir gesagt haben, wir haben sowas noch nie gemacht. Wir wissen nicht, ob das möglich ist. Wir haben Ziele, die wir am Tag erreichen wollen. Aber wir sind auch flexibel genug durch den Camper. Gut, heute muss man da ein bisschen improvisieren, weil in Sölden und in der weiten Umgebung von Sölden kein Campingplatz, auch nur noch einen Stellplatz noch hatte. Deswegen sind wir jetzt gerade mit unserem Camper vor eine Ferienwohnung gefahren, um heute hier nächtigen zu können, beziehungsweise auch duschen zu können. Das ist ja erstmal noch wichtiger fast gewesen. Genau, deswegen haben wir das so, sagen wir mal, grob geplant und dann müssen wir gucken, was wir davon schaffen. Und so sehe ich das jetzt auch erstmal für das, was morgen ansteht.
Da mal ganz kurz einhaken. Genau, also 6 Tage geplant. Du hast gesagt, wir hätten die Option auf 7 Tage. Wir haben auch schon geliebäugelt mit 5 Tagen, um dann am ersten Tag festzustellen,
no für way. Uns unmöglich. Für uns nicht machbar.
Ganz am Anfang, als wir die Zusammenfassung uns angeschaut hatten, standen da 27 Stunden laufen.
Ja.
Und da hattest du schon gesagt, hey, warum nicht am einen Stück? Genau.
Ja. Ich meine, dann hast du auch weniger Schmerz, weil der Muskelkater setzt halt zu spät dann ein.
Das kommt vielleicht schon 2 Tagen, da sind wir schon fertig. Dann. Genau.
Wäre vielleicht auch eine Variante.
Ja, klar, das ist natürlich ein bisschen im Spaß, aber ich denke auch, also diese Flexibilität ist ein bisschen der Schlüssel, warum wir noch frohen Mutes sind sozusagen, weil wir wissen, also ich kann jetzt erstmal für mich sprechen, weiß nicht, Felix sieht immer gut aus und tänzelt neben mir her, aber ich sag mal für mich, ich habe schon mehrfach in so einer Etappe Phasen, wo es mir auch nicht so gut geht, wo irgendwas wehtut, irgendein Muskel zu ist, was weiß ich, energetisch du nicht mehr auf der Höhe bist. Heute waren die letzten 3-4 Kilometer auch ultra zäh nach Sölden dann noch hoch, wo ich gedacht habe, boah, leck, einfach nur 5er Schnitt Autopilot hinter den 2 Jungs noch herstapfen. Die Phasen gibt es, gab auch total tolle Momente heute, wo ich dachte, boah, krass, gerade wie gesagt nach der Pause und so, dieser 12er Abschnitt, wo wir dich dann nochmal gesehen haben, der war total geil, also sich echt
stimmt,
cool eingefühlt, also stimmt. Da waren wir ja schneller als gedacht eigentlich auch, ohne dass wir das jetzt wollten oder irgendwie aktiv forciert haben, aber ja, für morgen, da muss ich sagen, haben wir Respekt ist noch zu wenig eigentlich, also wie gesagt, mit der Konstitution, in der wir uns jetzt befinden, ist das, was wir morgen halt, ja, das heißt vorhaben, wir müssen es halt machen, weil die Alpen sind halt Berge, da muss man halt irgendwann drüber. Das wird, glaube ich, aber schon nochmal eine echte Herausforderung, wo jetzt ja uns auch schon klar ist, dass da wahrscheinlich auch größere Teile von gar nicht laufend möglich sind. Und dementsprechend wissen wir auch, das wird da halt ein sehr, 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 sehr langer Tag. Ja, Felix, möchtest du kurz ein paar Hardfacts hier teilen?
So ein Hardfact sagen wir gleich, aber da können wir schon nochmal anschließen, dass die ganzen Trailläufer, der Respekt auf jeden Fall steigt.
Ja,
also das muss man einfach mal sagen. Also ich glaube, es gibt schon viele Leute, die es laufen können.
Ja.
Sicherlich können wir auch ein Stück laufen. Die Frage ist, macht das Sinn und müssen wir uns das antun? Teilweise so eine andere Sache. Morgen vorhaben ist, übers Timmelsjoch zu laufen.
Mhm.
Wir müssen drüber, um die Alpen halt zu überqueren. Plan ist, und das, wie du gesagt hast, wir wollen das alles offen halten. Wir starten roundabout 9 Uhr, laufen bis 17:30 und gucken mal, wie weit wir gekommen sind.
Laufen/gehen.
Wir werden erstmal Stöcke in Einsatz haben.
Morgen werde ich Stöcke rausgeholt, ja.
Wird spannend sein. Auch da sind natürlich die Hardfacts. Hoch aufs Timmelsjoch sind es vom Startpunkt knapp 11 Kilometer. Es sind 1000 Meter Höhenunterschied.
Innerhalb der ersten 11 Kilometer.
Also wir hatten heute auf 47 Kilometer 950 oder was auch immer Höhenmeter. Ja. Morgen in 11 Kilometern. Also das stelle ich mir jetzt einfach nicht so vor, als dass man da wahnsinnig viel laufen kann, weil einfach die Steigung wahrscheinlich zu krass ist.
Ja, aber sie wird krass sein. Und dann als kleines i-Tüpfelchen, weil es wäre ja noch zu einfach, wir haben dann, weiß gar nicht, 2.500 Höhenmeter runter.
Genau.
Auf 30, 40 Kilometern, die wir danach dann sozusagen laufen.
Und da mache ich mir auch schon ein paar Sorgen, weil, ich sag mal so, unsere Oberschenkel, also primär bei mir ist echt nur hauptsächlich alles, also eigentlich die gesamte Oberschenkel, Vorderseite gibt es wenig Fläche, die sich gut anfühlt. Obwohl es heute ja nur hoch ging. Also es heute hatten wir nicht große Downhill-Strecken. Ja, nicht nur, ja, stimmt. Nicht, es gab auch Downhill, das stimmt schon.
Also nur leichter. Und das war ja auch das Gefährliche, dass man relativ schnell, wenn es halbwegs flach ist, in den alten Modus, in den alten unserer Modus geht und dann so kleine Anstiege gerne drüber drückt.
Ja, ja.
Und das ist also super gefährlich. Aber jeder Anstieg hier hat halt dann, oder nicht jeder, also es gab immer wieder Anstiege und dann ging es halt auch wieder leicht ab und zu mal bergrunter. Ja. Das war jedes Mal.
Also wellig teilweise, ne?
Und manchmal machen wir halt auch unnötige Sachen in unserem, auch die Geschichte kann man erzählen, wir in unserem Modus, Fahrradfahrer vor uns. Ja. Ist ja klar, was wir machen, egal wie viele Kilometer auf dem Tacho stehen. Ihnen hinterher, bis wir dann den Berg hoch, bis wir dann gemerkt haben, den Berg hätten wir nicht hochlaufen müssen, weil wir hätten unten den anderen Weg nehmen müssen. Wir hätten
einfach unter Fluss
Das ist natürlich, und dann freust du dich, den Berg runterzulaufen, ja noch mehr, weil der Oberschenkel einfach extrem wehtut.
Ja.
Aber daraus muss man lernen. Zu Kindern sagt man, aus Schmerz lernen. Das machen wir jeden Tag.
Wer nicht hören will, der muss fühlen.
Wir lernen viel hier, ja.
Und das sind die Facts. Tim, kannst du ja mal deine Erwartungen sagen, was du morgen von uns erwartest?
Hast du eine zeitliche Kalkulation, weil ich habe keine.
Nein, wirklich nicht. Also morgen wird wirklich... ich glaube, ich muss sehr spontan agieren. Klar,
es könntest du uns eigentlich von der anderen Seite im Timmel sich auch oben entgegenjoggen?
Wäre auch eine Variante. Ich laufe einfach stumpf runter. Nee, die Herausforderung wird sein, klar, es wird feste Punkte geben für die Verpflegung, wo ich aktuell aber davon ausgehe, dass die sehr spontan nochmal hier und da angepasst werden müssen, aufgrund dessen, weil der Fortschritt bzw. die Geschwindigkeit dann nicht auf dem Niveau sein wird, wie geplant, weil wir eben nicht wissen, wie wird der Impact sein. Na, deswegen, ich glaube, morgen wird so eine der, ja, mit herausforderndste Etappe werden.
Ja.
Man muss dazu eben aber auch sagen, wenn der Berg erklommen ist, ich will nicht, na doch, kann man schon sagen, dann ist das Schlimmste ansatzweise überstanden. Sprich, danach die Etappen werden zwar auch Höhenmeter noch beinhalten, aber nicht mehr so krasse. Ne? Also das wird dann schon etwas entspannter. Deswegen morgen ist so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, über den Berg kommen.
Ja, so ein Mittwoch halt, ne?
So ein klassischer Mittwoch. So ja, wie man es kennt. Mitte der Woche, Bergfest.
Ja.
So der Klassiker.
Ja. Na dann, sind wir mal gespannt, wie es morgen wird.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr K.O. Ich glaube, wenn ich in die hier sitzenden Gesichter blicke, geht es nicht nur mir so. Das heißt, wir verabschieden uns sozusagen von unserem ersten Zwischenupdate hier aus Sölden nach Etappe 2. Genau, vielleicht noch, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Erste Etappe waren 50,5 Kilometer mit, ich glaube, 1.058 Höhenmeter war das. Und wie gesagt, heute 47 Kilometer mit 950 Höhenmeter circa. Und genau, für uns geht's jetzt ins Bett. Wir versuchen das Beste aus dieser Nacht zu machen. Vielleicht schlafen wir sogar besser hier mal wieder in einem festen Bett statt im Camper. Wer weiß, können wir vielleicht auch mal zwischendurch ganz gut tun. Und dann versuchen wir morgen hoffentlich einigermaßen zeitig loszukommen, sodass wir den Tag dann maximal ausnutzen können. In diesem Sinne erstmal liebe Grüße von uns dreien hier aus den Bergen und bestenfalls schaffen wir es zum Wochenende, euch hier ein nächstes Update zu geben.
Gute Nacht!